einen sehr schönen guten Nachmittag. Herzlichen Dank, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Zur Jubiläumsleserin Barbara Bongartz. Als wir uns das ausgedacht haben, dass wir im heutigen Jubiläumsjahr auch einige spezielle Jubiläumsgäste auswählen, können Sie uns glauben. Die Auswahl war extrem schwer und die Liste lang. Sie haben es ja auch vielleicht in der Ausstellung gesehen, wie lang die Liste der Autoren, die hier schon gelesen sind, gelesen haben, ist. Es fiel uns auch extrem schwer, weil es doch auch viele Autoren gab, die hier schon gelesen haben und wunderbare Texte und Romane haben, sondern auch sich mit uns und auch mit dem Festival in einer besonderen Art und Weise angefreundet haben. Dazu gehört auch Barbara Bongartz und deshalb bin ich ganz froh, dass ich nach langen, heftigen Diskussionen mit allen meinen Kollegen meine Barbara Bongartz hierher einladen durfte. Begrüßen Sie sie also mit mir. Barbara Bongartz wird Ihnen heute aus ihrem letztjährig erschienenen Roman Die Schönen und die Reichen lesen. Dieser Roman erzählt von Menschen, die ihr Glück beim Reichtum und der Schönheit suchen und sie, wie könnten wir es anders erwarten, nicht finden. Oder nur bedingt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Aber wie Barbara es macht, das ist eine sehr spannende Sache. Beginnend mit der ersten Zeile, die man liest, und das ist ja bekanntlicherweise der Titel, Die Schönen und die Reichen, spielt sie mit uns Lesern und Leserinnen. Denn, seien Sie mal ehrlich, wer wäre nicht gerne schön und reich? Hat nicht zumindest schon mal mit dem Gedanken gespielt, zu eben diesen Schönen und Reichen zu gehören? Also ich jedenfalls schon. Und genauso verlockend, wie das Szenario ist, eine sehr reiche, exzentrische Witwe, die sich von einem leicht in Schräglage lebenden, verkrachten, aber ebenso schön versnobten Biografen namens Boy biografieren lassen will, genauso entlarvend sind am Ende die Verstrickungen, die sich daraus und dahinter ergeben. Und obwohl man im Buch immer wieder mal versucht, es zu denken, wie nett jetzt gerade so ein Glas Champagner Jamison Baradon, den wir gelegentlich mal noch zusammen trinken müssen, ist gar nicht so einfach zu kriegen, habe ich gehört, wer da viel getrunken wird, wäre. Am Ende ist man ganz froh, dass man das Glas hat stehen lassen. Bongartz erzählt diese Geschichte voller Geheimnisse, in einem leichten, manchmal fast beiläufig eleganten Ton, der die Spannung umso mehr erhöht. Und ich freue mich nun sehr, dass sie sich von uns als Jubiläumsleserin hat einladen lassen und uns gerade aus diesem Roman vorliest.
Vielen Dank, Magdalena. Ich freue mich auch sehr, hier wieder sein zu dürfen und wieder lesen zu dürfen. Und ich glaube, im Publikum sind einige Gesichter, zumindest meine ich das, die ich von vor 5 Jahren kenne. Schön, dass Sie da sind. Ich lese nicht die eigentliche Geschichte von Boy und der Ich-Erzählerin und auch nicht von Ina von Malint, dieser überspannten, reichen Dame, die von Boy porträtiert wird, sondern ich lese den Anfang des Romans, das Prozedere, das die Ich-Erzählerin in jenes Haus hineinführt, wo sie dann Boy trifft und die eigentliche Geschichte erst beginnt. Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich in wechselnden Häusern verbracht. Es waren Häuser, in die wir nicht gehörten. Später erst wurde mir klar, dass dieses Nomadentum, wie ich es nenne, weil der Begriff einem widerlichen Zustand die Aura von Abenteuer und Würde verleiht, schon lange vor meiner Geburt begonnen hatte. Meine Mutter, eine alleinstehende Frau, lebte davon. Sie putzte für andere Leute. Als kleines Kind setzte sie mich in einer Küchenecke ab. Danach machte sie sich an die Arbeit. Später ging ich in dieselbe Schule wie die Kinder der Leute, für deren Dreck sie zuständig war. Vormittags saß ich im selben Unterricht wie die feinen Töchter und hatte zur selben Zeit Schule aus. Aber wir teilten den Schulweg nicht. Ich hielt Abstand, tat so, als sei ich mit mir selbst beschäftigt und trödelte herum. Schließlich gingen sie durch die Vordertür ins Haus. Ich nahm den Seiteneingang. Sie gingen nach oben in ihre Zimmer. Ich ging ins Souterrain. Alleinstehende Frauen mit Kindern waren damals infam. Schwulsein ein Verbrechen und Deutschland in zwei Teile geteilt. Die Jugendlichen heute wissen nichts mehr davon. Es gab Regeln, die heute keiner mehr kennt. Leute in meinem Alter scheinen die offiziellen Lebensbedingungen von früher verdrängt zu haben. Und selbst ich muss mich manchmal disziplinieren, um nicht zu vergessen, woran niemand mehr denkt. Mit den persönlichen und privaten Vergangenheiten ist das anders. Zwar vergisst man die auch, aber sie bleiben eingeschrieben in den eigenen Körper. Als Tattoo, als Knochendeformation oder Allergie. Sie prägen die Perspektive, das Denken, das Fühlen, egal ob wir uns bewusst daran erinnern oder nicht. Der ursprüngliche Verschaltungsmodus, das innere Bild ist oft überlagert, mitunter sogar getilgt. Aber es hat für den weiteren Weg gesorgt und sich dessen nicht bewusst zu sein, kann unangenehme Folgen haben. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Kindheit unmissverständlich war. Ich kann sie nicht vergessen. So wie ich meine Mutter eine blasse Erscheinung mit strähnigem Haar, zu wenig Gewicht und zu kurz geschnittenen Fingernägeln nicht vergessen kann. Sie starb vor ein paar Jahren an Knochenkrebs. Dass meine Mutter mich mit in diese Häuser nahm, war ein heikles Arrangement. Sie war unsicher, durchlöchert von Angst, ständig besorgt, dass wir lästig sein könnten, dass ihre Arbeit den Preis ihrer Anwesenheit nicht aufwiegen, dass ich etwas anfassen oder kaputt machen könnte. Verhielt sie sich, als seien wir verseucht. Mehr noch als die Bewohner, die nur in Ausnahmefällen in Erscheinung traten, schüchterten die Dinge in diesen Häusern sie ein. Die Gerätschaften, Utensilien, Dekorationsstücke waren Zeugen und Markierungen anderer Welten, die sie verunsicherten. Sie blieben ihr nicht nur fremd, sie schienen beseelt von ihren Eigentümern zu sein, übermächtig in ihrer Erscheinung, lauernd in ihrer Stellvertreterschaft. Nie verlor meine Mutter den Dingen gegenüber ihre ohnmächtige Furcht, obwohl sie sie täglich säubern musste. Ich, das kleine Mädchen, sah indes mit Staunen, dass es Leute gab, die andere für die Beseitigung des täglichen Drecks bezahlten. Ich fragte mich, woher das kam. Ich bin ein altkluges Kind gewesen. Während meine Mutter die Erniedrigung zu ignorieren schien, empfand ich die Würdelosigkeit für uns beide. Natürlich gab es Dreck und Dreck. Der Dreck auf der Terrasse war schlichter Schmutz, bröcklige Erde, feuchter Sand, nicht aufgeladen von privaten Handlungen wie den ungenießbaren Resten von Speisen oder der heikle Unrat, den intime Verrichtungen hinterlassen. War Mutter stumpf oder tapfer? Oder war es Demut, mit der sie das Nötige tat, ohne ein Wort darüber zu verlieren? Ich weiß es nicht, ob sie je in Erwägung zog, etwas anderes zu tun, als anderen auf der niedrigsten Stufe zu dienen. Zu einer Zeit, in der ich alt genug gewesen wäre, es herauszufinden, lief ich davon. Ich wollte nicht das Kind dieser Mutter sein, kein Kind einer Frau für den Dreck, egal welches ihr Motiv gewesen war und ob sie überhaupt eines hatte. Wie Annie Johnson in Zeugs Imitation of Life wollte ich eine richtige Tochter sein, eben wie die da oben, kein verstümmelter Bastard mit nur einem Elternteil. Bis zu meinem fluchtähnlichen Aufbruch in eine neue Welt, der noch einige Jahre auf sich warten ließ, war ich fremdem Reglement unterworfen. Bei schlechtem Wetter wurde ich in die Küche gesetzt, bei gutem Wetter durfte ich nach draußen. Dann huschte Mutter lautlos davon. Sie glich in ihrer verschämten Schnelligkeit einer Kakerlake, die das Licht flieht, obwohl sie über ihrer zitternden Furcht einen festen Panzer trägt. Ich schämte mich für ihr Schlottern, ihre hastigen Bewegungen, ihr devotes Gebaren. Als ich bereits in die Schule ging, fand ich eine Lösung für meine immer unerträglicher werdende Scham. Ich begann meinen Widerwillen gegen die pompösen Häuser, meine Abneigung gegen ihre Bewohner und meinen Ekel vor ihrem Dreck zu kultivieren. Ich arbeitete mich durch ihre Kloaken hinauf in den Olymp, nicht nur bildlich gesprochen. Meine analytischen Lehrjahre begannen im Keller in den Räumen des Personals. Ich kann nicht mehr zurückverfolgen, wie ich auf die Idee kam, die Fährten und Spuren dieser Leute zu verfolgen. Heute mutmaße ich, dass sie dem Wunsch entsprang, eine Ohnmacht in eine besondere Meisterschaft zu verkehren. Am Anfang kostete es mich große Überwindung. Zuweilen grenzte sie an Brechreiz. Noch bevor Mutter ihre Straßenkleidung in Putzklamotten tauschen konnte, hatte ich die Toiletten und Badezimmer im Keller, Personal, dann die im Parterre, Gäste, dann die der oberen Etage, Hausbewohner, inspiziert. Nach einigen Monaten wusste ich die Leute am Geruch zu erkennen. Ich wusste, welche Frau menstruierte oder heimlich schwanger war, und der in den Männerklamotten hängen gebliebene Schweiß sagte mir, wer am Wochenende Polo oder Tennis gespielt hatte. Nach den Gerüchen machte ich mich an die Gegenstände, nützliche Dinge wie schöne Objekte. Ich fand heraus, was neu gekauft, was ersteigert, was vererbt oder was unrechtmäßig angeeignet war. Schließlich kam ich bei den privaten Besitztümern an, der Kleidung, den Schuhen und Kopfbedeckungen, der Kosmetik, den Toilettwässern, dem Schmuck. Bald vergaß ich, wie riskant meine Stöbereien waren, so fasziniert war ich von dem scheinbar überflüssigen, immer umfangreicheren Wissen, das ich über die Bewohner und ihre regelmäßigen Gäste sammelte. Ich wusste zum Beispiel, dass die Dame des Hauses brustamputiert war. Ihre Krebserkrankung lag mehrere Jahre zurück und sie hatte sich wohl nie dazu überwinden können, sich ein Implantat legen zu lassen. Sie schlief von ihrem Mann getrennt und hatte offenbar seit ihrer Erkrankung eine panische Verklemmung entwickelt, eine Abneigung gegen den eigenen Körper, als gäbe sie sich selbst die Schuld an ihrem Leid. In den Schubfächern einer kleinen französischen Kommode aus dem 16. Jahrhundert bewahrte sie einige Dinge auf, die sie wohl in einsamen Stunden trösten sollten: Vibratoren verschiedener Größe, schlüpfrige Bücher, Schlafpillen, Amphetamine, aber auch Fotografien von Leidensgenossinnen sowie Brustprothesen und Reizwäsche aller Art. Die Schublade der Kommode waren abgeschlossen, der Mechanismus aber leicht mit einer großen, stabilen Haarnadel zu knacken. Original restaurierte Antiquitäten können jenseits ihres Wertes durchaus Vorteile haben. Begriff ich damals die Trauer dieser Frau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, selbst wenn ich sie begriffen hätte, wäre sie mir egal gewesen. Die Bewohner dieser Häuser waren Feinde für mich. Und ich sammelte Material, das ich gegen sie verwenden konnte. Im nächsten Haus begann ich mit meinen Recherchen von Neuem. Mit der Zeit gewöhnte ich mir an, Notizen zu machen und Register über die erforschten wie zu erforschenden Leute anzulegen. Fotografien, die mir interessant erschienen, entwendete ich aus privaten Schubladen. In Papierkörben fand ich Rechnungen, persönliche Noten, Theaterkarten und selbstklebende Zettel. Ich erbeutete genug, um winzige Akten anzulegen. Später kamen Dinge hinzu: ein Handschuh, ein Ring, ein Füller, ein Etui. Ich hortete die Dinge nicht nur, ich lernte von ihnen und erkannte intuitiv, dass Dinge von Menschen handeln. Da in diesen Häusern viele Personen ein- und ausgingen und die Häuser viele Zimmer hatten, fiel nie auf, dass das ein oder andere fehlte. Und wenn es aufgefallen wäre, hätte man mich nicht verdächtigt. Die sogenannten Herrschaften übersahen mich, solange ich keine sichtbaren Katastrophen entfachte, ein Nichts zwischen kostbaren Möbeln und Gegenständen. Die Dame des Hauses, in dem Mutter nun als zweite Putzfrau beschäftigt war, besaß eine bewundernswerte, bis zur Steifheit perfekte Haltung und einen überwältigenden, begehbaren Kleiderschrank. Inmitten dieses so intimen wie eleganten Boudoirs stand ein Tresor in Form eines überdimensionierten Eis. Die Oberfläche war mit zerstampften, schellackpolierten Eierschalen beschichtet. Ins Innenleben führte ein geheimer Mechanismus. Einmal geknackt ergaben sich Schubladen, Fächer und Nischen der unkontrollierten Penetration. Für mich war sowohl das Boudoir als auch der Tresor ein Mekka und niemand ahnte auch nur, dass ich mir Zugang dorthin hatte verschaffen können. Frau Bär selbst mochte ich nicht. Ich sollte sie Tante nennen, nicht Tante Cornelia, sondern Tante in Verbindung mit dem Nachnamen, also Tante Bär. Sie war mildtätig im schäbigen Sinn. Von Tante Bär bekam das Personal abgelegte Kleider, ausgetretene Schuhe und abgewetzte Mäntel, Pullover, an denen die Motten gefressen, Lippenstifte, die sich als Fehlkäufe erwiesen hatten. Die Frau, die in einer warmen Brühe ununterbrochener Sattheit schwamm, merkte nicht einmal, wie herablassend, wie entlarvend ihre großmütigen Gesten waren. Sie wurde zernagt vom Geiz. Auf mich machte sie den Eindruck, als hätte sie ihre Angestellten nur, weil sie Beifall brauchte, täglich, stündlich, dauernd. Dazu gehörte auch die Titulierung Tante Bär. Ich weigerte mich. Frau Bär war für mich Frau Bär oder, wenn ich wegen eines besonderen Fundus gute Laune hatte, die gnädige Frau. In Abwesenheit der Bewohner war die schrille Stimme von Gerda, der Haushälterin, die einzige im Haus, die morgens nur übertönt vom Heulen des Staubsaugers, am Mittag vom Schleudern der Waschmaschine. Die übrigen Angestellten schwiegen. Verzweifelt versuchte Mutter, ihre Aufgaben in den Griff zu kriegen. Aber von Woche zu Woche wurde sie fahriger. Sie musste ihre Arbeit machen, Gerdas Nörgelei ertragen, gleichzeitig war sie panisch darauf bedacht, ihre Angst und mich in Schach zu halten. Ob sie spürte, wie sehr ich mich für ihre Unterwürfigkeit schämte, weiß ich nicht. Das Haus in Mirabusch war das pompöseste, in dem meine Mutter je gearbeitet hatte. Die Anzahl der Räume war kaum je bestimmbar, seine Wohnfläche absurd groß, die Ausstattung protzig, ein unübersehbares Terrain für Schmutz und Ungeziefer aller Art, zu schweigen vom ewig anlaufenden Messing, Silber, Chrom, endlos wirkenden Quadratmetern Fensterscheiben, von Gardinen und Jalousien verhängt, umrahmt von Vorhängen und Portieren. Bei üblem Wetter saß ich wieder in der Küche und machte meine Hausaufgaben. Wenn die Sonne schien, saß ich im Garten und tat dasselbe. An meinem Bleistiftkauend wippte ich nervös auf meinem Hintern, immer im Sicherheitsabstand zu den kostbaren Gegenständen und Interieurs, nach Gerda und ihrem Misstrauen schielend. Wie es mir gelang, trotz ihrer perfiden Verdächtigungen unbemerkt auf meine Touren durchs Haus zu verschwinden, wird immer mein Geheimnis bleiben. An einem heißen Nachmittag Anfang August trieb ich mich im Garten herum, als das Tor sich öffnete und die schwarze Limousine von Herrn Bär vorfuhr. Der Chauffeur öffnete den hinteren Wagenschlag und hob einen jungen Mann heraus. Junger Mann stimmt eigentlich nicht. Konrad hatte vermutlich kaum die Pubertät hinter sich und nur weil er älter war als ich und sehr viel größer, hielt ich ihn für einen Mann. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Er ging auf ein Internat in der Schweiz und kam nur zu Ferienbeginn nach Hause, um kurz darauf mit seiner Mutter und seinen Schwestern ans Meer zu reisen. Neugierig ging ich in Richtung Auffahrt, so vorsichtig wie möglich, um nicht gesehen zu werden. Ich hatte ja Übung darin. Dass dieser Unbekannte feinnerviger als die anderen Bewohner des Hauses war, überraschte mich dann sehr. Als Konrad aus dem Wagen gehoben wurde, trafen sich unsere Blicke. Wir hielten aneinander fest, bis der Chauffeur mit ihm im Haus verschwand. Auch heute kann ich noch nicht sagen, ob es von ihm oder von mir ausging oder von uns beiden, ob es atmosphärisch war oder ein Geruch oder einfach nur an der sommerlichen Hitze lag. Für diesen Augenblick, den ich auch nach längerer Überlegung nicht genau rekonstruieren kann, fielen wir aus der Gegenwart. Es war ein seltsamer Moment, neu für mich und radikal ob seiner Schamlosigkeit. Für Sekunden spürte ich die Einigkeit mit einem Fremden. Gerdas Stimme schrillte mir entgegen, brachte mich zur Raison. Ich machte kehrt, ging durchs Souterrain und schlich mich über die Personaltreppe in den ersten Stock. Auch hier war wieder Gerda zu hören. Sie kommandierte den Chauffeur herum und wies an, wie der junge Herr Bär in den Tagen bis zur Abreise zu bedienen sei. Hektik und Geschrei überschlugen sich. Ich verzog mich wieder in den Garten. Aber Konrads Blick war durch meine Augen in meinen Körper gedrungen und hatte sich in mir verhakt. Mir war auf merkwürdige Weise warm. Ich vibrierte, als würden meine Nerven summen. Um unbehelligt zu sein, kletterte ich in die Rotbuche an der Rückseite des Hauses. Als Gerdas gellendes Kommando endlich verstummt war, öffnete sich die Balkontür direkt gegenüber des Baums. Konrad, auf eine Krücke gestützt, hinkte aus der Dämmerung des Innenraums ins Freie. Der dünne Hausmantel, den er trug, klaffte auseinander, darunter war er nackt. Er stellte die Krücke gegen das Türfutter, lehnte sich an die Wand, griff in die Manteltasche und zog ein Päckchen hervor. Als er sich eine Zigarette anzündete, blinkte in seiner Hand von der Sonne beschienen ein silbernes Feuerzeug. Es reflektierte so stark, dass ich durch seinen Strahl geblendet wurde, bis Konrad es wieder in der Tasche des Hausmantels verschwinden ließ. Es war, als wäre ich mit dem Ding in Konrads Hand in seiner Tasche verschwunden. Ich klebte an diesem Objekt und irgendetwas in mir begriff in der Sekunde des Verschwindens, dass es eine besondere Verbindung zwischen Dingen und Menschen gibt. Seit diesem Tag übten die Objekte selbst einen unwiderstehlichen Reiz auf mich aus. Ich entwickelte einen nervösen Sinn für Oberflächen und begann sie heimlich zu streicheln und zu liebkosen. Ich hatte unwissentlich die Verzahnung von Menschen und Dingen entdeckt, das Stellvertreterdasein der Gegenstände, ihre Verbildlichung des Unbewussten, ihre eigensinnige Magie. Damals wusste ich nichts von Statussymbolen. Ich wusste auch nichts von den abergläubischen Ritualen, die es in vielen Kulturen gibt, in denen Dinge für ihre Eigentümer stehen und dass der Besitz eines Objektes Macht über den Eigner verleiht. Seit ich Konrad beobachtet hatte, ging ich den eingeschlagenen Weg in somnambuler Gewissheit, dass die Dinge ein Geheimnis bargen und ihre Aura sich auch auf mich übertrüge. Ja, das Eifersucht, mit der sie die Objekte hütete, und die Angst meiner Mutter bestätigten mich darin. Ich sprach mit niemandem über meine Entdeckung. Während für Mutter die diffizilen Objekte das heilige Geschirr reicher Leute blieben, das es zu polieren, abzustauben und zu richten galt, schürten sie mein Begehren. Dinge installierten Fantasien in mir, die mich nie mehr verließen. Ich sah und hörte sie. Das blinkende Feuerzeug in Konrads Hand, sein schmaler, zerbrechlich wirkender Körper, sein Kopf, der sich schräg legt und über die Flamme beugt, das sattklingende Zuschnappen des Deckels, nachdem er die Zigarette angezündet hat, das Herausblasen des ersten Rauchs, die Hand, mit der das Feuerzeug in der Manteltasche wieder verschwindet. Ich hatte noch nie einen lebendigen, nackten Mann gesehen, nur Bilder. Ich hatte noch nie einen Menschen beobachten können, der sich vollkommen allein, vollkommen intim, vollkommen sicher glaubt. Ich nahm das alles als gegeben hin. Die im Türstock lehnende Krücke, seine entblößte Scham, das glänzende Metall. Szenen, die in meiner frisch aufgebrochenen Vorstellung etwas zu bedeuten hatten und sich irgendwo niederschrieben. Anregung zu immer neuen Schauern eines Gefühls, für das ich noch keinen Namen hatte. Plötzlich betrachtete ich auch die überall herumstehenden Fotografien mit anderen Augen. Sie gaben mir Nachhilfeunterricht im Leben der Leute, die meine Mutter verschlissen. Ohne sie zu kennen, bildete ich mir ein, in ihren Seelen spazieren zu gehen. Gesten, Mimik, Haltung, Requisiten auf diesen Fotografien waren nun aufschlussreich. Ich durchdrang die Fremdheit der verzierten Posen, indem ich Partikel für Partikel studierte und wie eine neue Sprache erlernte. Aus anderen Zeiten kamen mir Menschen entgegen und mir wurde bewusst, dass meine Welt nicht nur im Jetzt winzig gewesen war, sondern auch, dass sie nicht sehr weit in die Vergangenheit gereicht hatte. Ich erkannte, was Mutter und mir alles fehlte. Nicht nur das Geld. Arme Leute haben keine Geschichte, keine verbürgte Genealogie, keine Verbindung. Ihre Namen sind bedeutungslos. Sie werden zwischen den Falten von Alltag und Alltag gezeugt und können froh sein, wenn sie zwei Teile Eltern haben, die amtlich bestätigt sind. Die Fotografien zeigten etwas anderes. Leute, die im Haus gelebt hatten oder immer noch lebten, Gäste, Verwandte. Sie zeugten von Ereignissen, Zusammenkünften, Hochzeiten, Taufen, Trauerfeiern, Cocktailpartys und Croquet-Partien fanden im Garten statt. Ein Wettschwimmen der Kinder im offenen Pool, ein Sommerfest, eine Theateraufführung in der Eingangshalle. Werkzeuge des täglichen Bedarfs waren auf ihnen zu sehen, die in meinem Leben nie vorgekommen waren. Tennisschläger, Hockeyschläger, Golfschläger, Federballschläger, Croquetschläger, Reitgärten, Pferdesättel, sowie ein keulenartiges Ding, das aussah, als sei es dazu da, einen ausgewachsenen Ochsen zu erschlagen. Man sah auch Leute beim Rudern. Andere standen einfach herum, hielten ein Glas in der Hand und dekorierten den kurzgeschorenen Rasen. Die Kinder streuten Blumen oder rissen welche aus, ritten auf den Schultern gut gelaunter Männer, spielten Fang oder saßen im Gras. Immer hatten die Leute strahlende Gesichter und schöne Kleider an. Und dann die Frauen. Die Frauen. Die Frauen dieser Galerie waren besonders. Frauen, die man nicht mehr auf der Straße, aber auch nicht mehr in diesen Häusern sah. Sie waren verschwunden, ausgestorben. Aber ganz offensichtlich hatte es sie einmal gegeben. Elfen in Hosen. Kurzgeschorene Nacken, Schwanenhälse, grazile Gliedmaßen, die kein Ende zu nehmen schienen. Eine, die ein Cabriolet chauffierte, sah ein wenig wie Konrad aus. Frauen wie Jungen mit Kippen im Mund, kühn, verwegen. Es war ihnen an jeder Pore anzusehen, dass es ihnen gleichgültig war, was andere von ihnen dachten. Fasziniert starrte ich auf diese Wesen, dieser Übermut, diese Großzügigkeit in der Geste, diese Gleichgültigkeit jeder Regel gegenüber. Hatten sie dasselbe Geschlecht wie meine Mutter, wie ich? Natürlich betrachtete ich in diesen Tagen nicht nur die Objekte und Fotografien mit neu geschärftem Blick, sondern erst recht die Bewohner des Hauses, die nie so zahlreich waren wie zur Zeit der Abreise in die Sommerfrische. Ich schlich ihnen hinterher. Meine Hoffnung, von ihnen in ihre Geheimnisse eingeweiht zu werden, fand ich erniedrigend. Aber so sehr ich mich auch gegen diese Regung wehrte, sie blieb. An einem späten Nachmittag beobachtete ich Konrad und seine Schwestern Konstanze und Clara dabei, wie sie mit einem merkwürdigen Spiel Claras Schulfreundin quälten. Der Ausgangspunkt des Geschehens war eine Teestunde, zu der es wie immer köstliches Gebäck gab, auf das alle ganz wild waren. Ich gebe zu, dass ich die übrig gebliebenen Petit Fours in der Küche sehnsüchtig betrachtete, aber ich gab mir nie die Blöße, das eine oder andere zu stehlen. Konrad und die Mädchen saßen im Salon und Konstanze schlug vor, sich die Zeit mit einem Spiel zu vertreiben. Zentraler Gegenstand war Konrads Feuerzeug, ein, wie ich inzwischen gelernt hatte, sehr kostbares Ding aus weißem Gold, das sogar einen Namen hatte, Dupont. In dem Spiel ging es darum, ein Rätsel zu lösen, die Regel des Spiels. Konrad begann. Der erste Zug bestand darin, seiner Schwester das Feuerzeug mit einem Kommentar zu reichen. Er lautete: Ich übergebe Clara das Dupont geschlossen. Clara übernahm das Feuerzeug, öffnete den Schnappdeckel und überreichte es ihrer Schwester Konstanze mit den Worten: Ich übergebe das Dupont geöffnet. Diese wiederum ließ den Deckel zuschnappen und reichte das Objekt an die Schulfreundin weiter, während sie kommentierte: Ich übergebe das Dupont geschlossen. Die Schulfreundin feixte. Sie öffnete das Feuerzeug, reichte es weiter und sagte: Ich übergebe das Dupont geöffnet. Die nächste Runde ging schneller. Konstanze ließ den Deckel offen stehen und sagte, indem sie es an Konrad gab: Ich übergebe das Dupont geschlossen. Falsch! Rief das fremde Mädchen auf das offene Feuerzeug verweisend. Konrads amüsiert strenge Stimme schallt sie dumm. Konstanze hätte selbstverständlich das Richtige gesagt. Und so ging es weiter. Konrad schloss das Dupont, sagte er, übergäbe es geöffnet und reichte es an Clara weiter und so fort. Das Mädchen machte es immer wieder falsch. Die drei anderen amüsierten sich lautstark und stachelten sich gegenseitig zu haltlosem Gelächter an. Irgendwann traten Tränen in die Augen der düpierten Schulfreundin, der es nicht gelang, die Regel des Spiels zu durchschauen, geschweige ihren dunklen Sinn. Ich stand hinter der Portiere zum Speisezimmer und überblickte heimlich den Salon, in dem die kleine Gesellschaft in den blauen Brokatsesseln mit den dünnen Beinchen lümmelte. Ich sah nicht nur auf das Feuerzeug, den Teetisch, die Veranda, sondern hatte auch die Mitspieler im Blick. Plötzlich fiel mir auf, dass das Dupont als zentraler Fokus nichts weiter war als ein Ablenkungsobjekt. Der Kommentar, geöffnet oder geschlossen, bezog sich nicht auf den Schnappverschluss des Feuerzeugs. Gemeint waren die Augen des jeweiligen Gebers. Ob das Dupont geöffnet oder geschlossen übergeben wurde, war nicht von Belang. Wenn der amtierende Spieler seine Augen bei der Übergabe schloss, sagte er, er übergebe das Feuerzeug geschlossen, auch wenn der Deckel geöffnet war. Die Regel hatte nur einen Sinn, dass sie für die Außenstehende nicht zu durchschauen war. Am Ende des Sommers geschah für meine Mutter etwas Schreckliches. Man erwartete die Eigentümer aus den Ferien zurück vom Sommerhaus am Meer und also wurden die Mirabuscher Zimmer auf den Kopf gestellt. Meine Mama schrubbte sich die Finger wund. Vielleicht wollte sie Gerda beweisen, wie effektiv, wie selbstständig und unentbehrlich sie war. Sie putzte die Bleiverglasung im Wintergarten, polierte die kostbare chinesische Vase und entstaubte den riesigen Globus in der Bibliothek. Sie nahm die Papageienbilder im Frühstückszimmer von der Wand, um deren erblindete Spiegelrahmen zu wienern. Nach 3 Tagen schimmerte alles auf Hochglanz und die sonst ewig nörgelnde Gerda seufzte ebenso glücklich, erschöpft wie meine Mutter. Noch am selben Abend klingelte das Telefon. Mutter wurde für den nächsten Nachmittag in die Mirabuscher Villa zitiert. Sie erwartete eine extra Gratifikation und ein paar anerkennende Worte. Überrascht stellte sie fest, dass Frau Beer sie mit versteinertem Blick empfing. Im kleinen Schreibzimmer, ihrem Privatgemach. Ich musste draußen warten. Als die Tür sich wieder öffnete, hatte Mutter Tränen in den Augen. Sie nahm mich an die Hand und wir verließen das Haus. Sie verlor kein Wort über das, was im Zimmer passiert war. Wenige Tage später schloss sie sich einer Reinigungsfirma an, die Putzkolonnen in Büros vermittelte, nach Arbeitsschluss oder vor Morgengrauen. Als ich meine Mutter Jahre später fragte, was damals passiert war, sagte sie, der Schmutz auf den Spiegelrahmen sei kein Grind gewesen. Sie hatte unwissentlich die antike Silberauflage abgekratzt, und damit die Erbstücke irgendeiner Tante der Tante Bär zerstört. Danach hat meine Mutter in Mirabusch keine private Putzstelle mehr gefunden. Im ganzen Umkreis von Düsseldorf nicht mehr. Das Geheimnis des Hauses, das vor meiner Geburt eine Rolle im Leben meiner Mutter gespielt hatte und verantwortlich dafür war, dass sie von Bayern ins Rheinland zog, fand ich später erst heraus. Dieser Anlass brachte mich ein letztes Mal in eine Umgebung, in die ich nicht gehörte. Und hier begegnete ich Boy. Dankeschön.